NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
14. April 1860. Der erste Pony Express Reiter erreicht San Francisco.
Irgendwo am Horizont der endlosen Prärie taucht gegen den Hintergrund des klaren Himmels ein kleiner dunkler Fleck auf. Innerhalb von wenigen Sekunden erkennt man ein Pferd und einen Reiter, die sich im welligen Grasmeer heben und senken. Immer näher, immer größer werdend, immer klarer zu erkennen. Und das Trommeln des Hufschlags wird hörbar. Lauter, noch lauter. Man erkennt ein junges, hartes Gesicht, wilde, wasserblaue Augen.
So schildert der Schriftsteller Mark Twain die flüchtige Begegnung mit dem einsamen Reiter. Irgendwann 1860, irgendwo in der amerikanischen Steppe.
Im nächsten Augenblick ist er da. Ein wilder, juchzender Schrei, lautes Hallo. Und der Reiter ist vorbei. Das Donnern der Hufe wird leiser, verstummt. Der Reiter wird kleiner, verschwimmt zum schwarzen Fleck und ist dahin wie ein vom Sturm nach Westen gewehtes Blatt.
Ja, die haben buchstäblich Gas gegeben. Die sind also da mit großem Juchai-Sasa-Juchai durch die Gegend galoppiert.
Claudia Schnurmann, Professorin für nordamerikanische Geschichte an der Universität Hamburg.
Und die hatten ja auch relativ wenig Gepäck dabei. Also das war alles so ausgelegt, dass man wirklich Höchstleistung erbringen konnte. Die Pferde wurden entsprechend ausgewählt und die gesamte Beladung des Pferdes. Also die durften maximal 75 Kilo auf das Pferd packen. Und zwar 75 Kilo inklusive Reiter und Gepäck.
Wasser, ein Revolver, eine Bibel, ein Signalhorn. Und natürlich das Wichtigste, die Posttasche. Das ist alles, was sie bei sich tragen, die Reiter der Central Overland California and Pikes Peaks Express Company. Eine Firma, von der die wenigsten je gehört haben. Jeder aber kennt ihren Spitznamen: Pony Express. Es ist die schnellste Verbindung zwischen Ost- und Westküste. 10 Tage dauert der Ritt, beginnend in St. Joseph, Missouri. Der Startpunkt liegt nicht ganz an der Ostküste, sondern ein ganzes Stück landeinwärts, 1000 Meilen, um genau zu sein.
St. Joseph wurde gewählt. Es war, heute würde man sagen, so die letzte Tankstelle vor der Autobahn. Die letzte größere Versorgungsstation vor den Great Plains, dem Westen. St. Joseph konnte man noch gut vom Eisenbahnnetz im Osten erreichen. Und dort konnte man halt alle Waren, die Post dabei schaffen, die man dann in den Westen transportieren wollte.
Der Plan ist ehrgeizig. Ein 3100 Kilometer langer Stafettenlauf zu Pferde mit 25 Reitern und 157 Relaisstationen. Von Missouri über Kansas und Nebraska, Colorado, Nevada und Utah bis Kalifornien. Quer durch die amerikanische Prärie, über die Rocky Mountains und durch die Sierra Nevada. Und das doppelt so schnell wie jede Postkutsche.
Man wollte die Konkurrenz aus dem Feld jagen und man wollte schneller sein. Und dass man per Pony schneller ist als mit so einer wackeligen, sehr anfälligen Postkutsche, ist ja eigentlich klar. Kennt man ja aus jedem Western.
Die einzige Alternative zur Postkutsche bis dahin ist das Dampfschiff. Von der Ostküste hinunter um Kap Horn und den Südpazifik hinauf bis nach Kalifornien. Reisezeit 6 Monate, über den Panamakanal unwesentlich kürzer. Da vertrauen die meisten doch lieber auf private Kontakte.
Wenn jemand sagte, in Philadelphia, er wolle nach San Francisco reisen, war das ziemlich blöd, weil der dann wahrscheinlich ein riesen Postpaket in die Hand gedrückt bekam. Die private Zustellung war vielen Leuten sehr viel sicherer.
So wenig Vertrauen haben wir in das gegenwärtige Postsystem, dass wir erheblichen Zweifel hegen, dass sie diesen Brief oder irgendeine andere Nachricht von uns erhalten.
Klagen zum Beispiel die Mormonen aus Salt Lake City in einem Brief an ihren Kongressabgeordneten. Die USA brauchen dringend ein verlässliches Postsystem, zumal das wirtschaftlich verheißungsvolle Kalifornien gerade den Vereinigten Staaten beigetreten ist. Und so liest man bald überall:
Wanted. Junge, dürre, drahtige Kerle, nicht über 18. Müssen hervorragende Reiter sein und willens täglich den Tod zu riskieren. Waisen bevorzugt.
Man wollte keine verheirateten Männer haben, wo eventuell dann die Witwen Ansprüche gestellt hätten. Und man wollte keine plärrenden Eltern vor der Hütte stehen haben. Also von daher bevorzugte man alleinstehende, ledige, abenteuerlustige junge Männer.
Abenteuerlustig, aber nicht ungehobelt. Die Reiterrekruten müssen vor ihrem ersten Ritt einen Eid ablegen. Ich schwöre, dass ich während meiner Tätigkeit unter keinen Umständen lästerliche Sprache benutzen und keine berauschenden Getränke zu mir nehmen werde, dass ich nicht mit anderen Angestellten der Firma streiten oder kämpfen und dass ich mich in jeder Hinsicht ehrenvoll benehmen werde, so wahr mir Gott helfe.
Wie streng sich die jungen Gentlemen an ihr Gelöbnis gehalten haben, ist nicht überliefert. In jedem Fall aber wartet auf sie
die einsamste Art von Arbeit.
Im Galopp von Station zu Station, wo ihnen weniger als 2 Minuten bleiben, um das Pferd zu wechseln, samt Postsack, den eigens hierfür entwickelten Mochila. Und um dann weiter zu preschen zur nächsten Station, 10 Meilen entfernt, 16 Kilometer. Claudia Schnurmann.
Man hatte offenbar die Leistungsfähigkeit der Ponys gecheckt und man war dahinter gekommen, dass die Pferde maximal 16 Kilometer ihre Höchstgeschwindigkeit erbringen konnten, bevor die dann völlig erschöpft waren, aber noch nicht Gefahr liefen, lahm zu werden. Das mussten also gute Reiter sein und gute, sehr belastbare Pferde.
Immerhin haben die Pferde früher Feierabend als ihre Reiter. Bis zu 12 Mal müssen die ihre Reittiere wechseln, bevor sie endlich abgelöst werden, wenn sie denn abgelöst werden. Sonst müssen sie weiter.
Einmal verbrachte ich 24 Stunden im Sattel und brachte Post 120 Meilen weit,
erinnert sich der spätere Senator William Campbell mit über 90 Jahren.
In Fort Kearney gab es niemanden, der mich ablösen konnte. Also ritt ich weiter bis nach Fairfield, 20 Meilen entfernt.
Geschichten wie diese machen schnell die Runde unter den Reitern. Geschichten von Deadwood Dick, Mochila Joe, Cyclone Charlie, Irish Tom oder auch von Buffalo Bill. Seine Mutter habe den 14-Jährigen davor gewarnt, mitzureiten, schreibt er in seiner Autobiografie.
Sie hatte recht damit, denn 15 Meilen pro Stunde auf einem Pferderücken würde in kürzester Zeit jeden Mann zerlegen.
Der spätere Erfinder der Wildwest-Show brüstet sich mit einem Gewaltritt von 300 Meilen, etwa 480 Kilometer. 22 Stunden habe er dafür gebraucht, schreibt er. Rekord.
Ich preschte voran mit der üblichen Eile, erreichte jede Relaisstation pünktlich und vollendete den Weg hin und zurück nach Red Buttes ohne Probleme.
Ob die Story des begnadeten Selbstdarstellers Buffalo Bill wirklich stimmt, lässt sich nicht mehr überprüfen. Dafür aber ist der Ritt von Jack Keighley gut dokumentiert. 340 lange Meilen sitzt er im Sattel, 550 Kilometer, weil an keiner Station ein Ersatzmann wartet. Als er nach 31 Stunden abgelöst wird, muss er vom Pferd heruntergehoben werden, weil er tief und fest schläft.
Man hatte festgelegt, dass im Idealfall diese Strecke in 10 Tagen zu schaffen sei. Und da versuchten sich diese Reiter auch dran zu halten. Ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf sich selbst. Die Pferde wurden besser behandelt, als die Reiter sich selber behandelten. Und es galt der Grundsatz, the mail must go through. Also egal, was passierte, die Post musste in San Francisco ankommen.
Wenn wir uns aufmachten, durften wir nicht umkehren. Gleich was geschah. Bis wir die Post an der nächsten Station abgeliefert hatten.
Und das bei Tag und Nacht und bei jedem Wetter, in der sengenden Prärie und den verschneiten Rocky Mountains. So berichtet ein Reiter von einem 12-stündigen Parforce-Ritt durch einen Blizzard im Gebirge bei Temperaturen von minus 40 Grad.
Es war unmöglich, die Straße zu finden. Immer wieder stieg ich ab, um sie zu suchen. Fand sie, bestieg mein Pferd, aber 5 Meter weiter hatte ich sie wieder verloren.
Das ging ja wirklich über Stock und Stein. Und wenn man dann vom Pferd fiel, hatte man schlechte Karten. Die nächste ADAC-Station wäre weit weg gewesen. Aus Sicht der US-Amerikaner war da nichts. Also wenn man sich da verletzte, musste man Glück haben und der nächste Reiter konnte einen vielleicht retten, wenn er einen dann fand. Aber wenn man dort irgendwo verletzt lag und das Wasser war aus, dann war es das.
Und dann sind da ja auch noch die Indianer, die über die vielen weißen Siedler in ihrem ihrem Land nicht gerade erfreut sind.
Vor allen Dingen in Utah, das ja von den Mormonen besiedelt wurde. Im Mai, Juni 1860 kam es zu diesem Krieg zwischen Siedlern und den dort lebenden indigenen Völkern. Also das war schon gefährlich. Drum nahmen die Reiter da natürlich auch ihre Revolver mit.
Und die Zeit zwischen den Einsätzen ist auch nicht immer lustig. So beschreibt es der Weltreisende Sir Richard Burton nach seinem Besuch der Stationen zwischen Salt Lake City und Sacramento.
Es ist ein hartes Leben. Abgesehen von der Todesgefahr, nicht weniger als 3 Morde wurden in diesem Jahr von Indianern verübt, ist die Arbeit hart. Die Kost beschränkt sich bisweilen auf Kojotenfleisch oder auf etwas gekochten Weizen und Roggen und Getränke auf brackiges Wasser. Gelegentlich gibt es ein Pfund Tee, aber stets fehlt es den ausgetrockneten Seelen an Whisky und Tabak.
Das alles nehmen sie für ihren Lohn in Kauf. Der immerhin ist mehr als ordentlich. Bis zu $150 verdienen die jungen Pony Express Reiter Mitte des 19. Jahrhunderts ein Spitzenlohn. Und Bewunderung ist gewiss. Mancher von ihnen habe die jungen Damen dermaßen begeistert, so wird kolportiert, dass sie an der Wegstrecke mit Kuchen und Keksen warteten. Einem eher zweifelhaften Bericht zufolge habe ein weiblicher Bewunderer sogar eigens den Donut erfunden, das Gebäck mit dem Loch in der Mitte, damit der Reiter ihn in vollem Galopp mit einem Finger aufspießen kann. Schon dem allerersten Reiter sind Begeisterungsstürme gewiss, als die Post per Pony Express 1860 zum ersten Mal kalifornischen Boden erreicht. Ross und Reiter werden zu den Klängen von Händels »Tochter Zion, freue dich« von der einheimischen Bevölkerung stürmisch begrüßt. Das gleiche Bild in San Francisco einen Tag später, heute vor 155 Jahren.
Und dort kam er am 14.04. um 12.38 Uhr mittags an und wurde dann nochmal euphorisch gefeiert mit Raketenböllern und Musik und Tamtam und hübschen Frauen, die vom Balkon aus dem Reiter zujubelten.
Die Begeisterung kennt kaum Grenzen. Dabei handelt es sich doch nur um die Post.
Post war im 19. Jahrhundert etwas ganz Besonderes, das darf man nicht vergessen. Also ganz egal, was da für Briefe transportiert wurden, das bedeutete die Anbindung des Fernwestens an den Osten. Und das haben die Zeitgenossen auch so gesehen. Man war halt durch eine riesige Landmasse voneinander getrennt und plötzlich war diese Landmasse überwunden und zwar durch Briefe.
Nach und nach werden die Ketten der Dunkelheit zerschlagen und wir rücken näher und näher heran an unsere Brüder auf der anderen Seite des Kontinents.
Jubeln die Zeitungen. Auch Historikerin Claudia Schnurmann sieht im Pony Express nichts weniger als eine Gegenbewegung zu den Abspaltungstendenzen dieser Zeit, dem sich abzeichnenden Bürgerkrieg.
Man könnte sagen, dass der Pony Express ein wichtiges Bausteinchen im Zusammenwachsen der USA Mitte des 19. Jahrhunderts war, und zwar in einer Phase, als eben Teile auseinanderdrifteten. Der Pony Express trug sicherlich dazu bei, dass die Union sich als Union verstehen konnte.
Der Pony Express ist die schnellste Postverbindung zwischen Ost- und Westküste und bleibt es für ganze 18 Monate. Im Oktober 1861 wird das erste Telegramm über die neue transkontinentale Telegrafenleitung geschickt. In wenigen Sekunden. Das schafft kein Reiter.
Er hatte sich leider etwas überholt und die Betreiber, die Unternehmer dieser Company pfiffen sozusagen finanziell auch auf dem letzten Loch. Das Ganze war der absolute Flop. Ich habe das mal nachgerechnet. Die hatten also ein Gründungskapital von $500.000 und die hatten Betriebskosten von schätzungsweise $80.000. Die haben insgesamt 40.000 Briefe transportiert. Da kommen die niemals auf eine Deckung ihrer Unkosten.
Und das, obwohl die Preise für die Zustellung vergleichsweise hoch waren. Trotz seines kurzen Betriebes wird der Pony Express bald zu einem der großen Mythen des Wilden Westens. Mit seinem Bild vom tolldreisten Reiter auf seinem Pferd, von fliegender Geschwindigkeit, von der Überwindung der einsamen Weiten.
Ein schneller und treuer Freund war der Pony Express unserem entlegenen Staat,
ruft das kalifornische Journal Pacific dem Pony Express hinterher.
Sommer und Winter, Sturm und Sonnenschein, Tag und Nacht. Wir haben nach dir Ausschau gehalten wie jene, die auf den Morgen warten. Und wie selten hast du uns enttäuscht. Du hast uns gut gedient. Goodbye, Pony Express.
Im Zeitzeichen erinnerte Martin Herzog an den ersten Pony-Express-Reiter, der am 14. April 1860 San Francisco erreichte. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.